Herzlich willkommen bei Snacks, dem Snackable-Podcast, produziert von Ström New Audio Culture. Also stellen Sie sich mal folgendes Szenario vor. Ihre Heimatstadt ist komplett pleite.
So richtig pleite?
Genau. Die Kassen sind leer, die Stimmung ist absolut im Keller und Sie müssen jeden Cent wirklich zweimal umdrehen.
Mhm.
Und was machen Sie da in Ihrer Verzweiflung?
Gute Frage.
Sie beschließen, Ihr allerletztes Geld in eine gigantische Gartenparty zu stecken.
Das klingt nach blankem Wahnsinn, ja?
Oder, aber genau dieses Phänomen knöpfen wir uns heute vor. Wir schauen uns nämlich die Bundesgartenschau, also kurz BUGA, im Jahr 2001 in Potsdam an.
Ah ja, ein sehr spannendes Thema.
Absolut. Und unsere Mission für Sie heute ist, wir wollen herausfinden, wie ausgerechnet dieses vermeintlich simple Gartenprojekt eine insolvente, extrem pessimistische Stadt vor dem Ruin bewahrte.
Ja, wenn wir uns da die Quellen ansehen, vor allem die Berichte des damaligen Oberbürgermeisters, also Matthias Platzeck, dann entfaltet sich da ein wirklich dramatisches Stück Stadtgeschichte.
Das kann man so sagen.
Ende der 90er Jahre war Potsdam nämlich nicht nur finanziell am Ende. Der Spiegel hatte die Stadt damals regelrecht abgestraft.
Als Mekka-Hauptstadt des Ostens gekürt. Richtig.
Exakt, die Mekka-Hauptstadt. Und um die Stadt überhaupt wieder handlungsfähig zu machen, musste Platzeck den Rotstift ansetzen. Und zwar mit einer Härte, die richtig wehtat.
Das ging ja sogar so weit, dass die allseits beliebte Philharmonie geschlossen wurde, oder?
Genau, die wurde dicht gemacht.
Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also die Kultur wird rigoros zusammengestrichen. Die Leute sind nach diesen schwierigen Umbruchsjahren nach 1989 ohnehin schon total desillusioniert.
Mhm.
Und dann schlägt die Stadtspitze ernsthaft vor, Millionen für Blumenbeete auszugeben.
Ja, aber da übersieht man leicht den strategischen Kern des Ganzen, weil bei dieser Gartenschau ging es im Grunde nie wirklich um Blumen.
Sondern?
Sie diente als massiver Hebel für eine städtebauliche Revolution. Das stärkste und eigentlich symbolträchtigste Signal dafür war die Umwandlung des Bornstädter Feldes.
Das war doch dieser riesige ehemalige Truppenübungsplatz der Roten Armee, nicht wahr?
Völlig richtig. Und den in den Buga-Park, also den heutigen Volkspark, zu verwandeln, das war ein genialer psychologischer Befreiungsschlag.
Einfach, weil es den Bürgern einen Raum zurückgab, der vorher absolut tabu war?
Ja, aber auch mehr als das. Überlegen Sie mal, was das emotional bedeutet. Jahrzehntelang war dieses Areal eine verbotene Zone, also ein Ort massiver militärischer Präsenz.
Ein physisches Relikt des Kalten Krieges quasi.
Genau das. Und aus dieser grauen Sperrzone einen offenen, bunten Volkspark zu machen, das tilgte quasi eine Wunde im Stadtbild.
Es verwandelte also einen Ort der Ausgrenzung in einen neuen, ja, lebendigen Mittelpunkt der Stadtentwicklung.
Ganz genau. Aber so mitreißend diese große Vision auch war, der Aufprall auf der Realität war dann doch ziemlich hart.
Oh ja, der Eröffnungstag im April 2001, der war eine einzige Zitterpartie.
Es war eiskalt, oder?
Es war bitterkalt. Im Hintergrund fuhren noch die Bagger herum und keine einzige Tulpe hatte sich aus der gefrorenen Erde gewagt.
Wahnsinn. Und die Bild-Zeitung hat das Ganze ja auch schon direkt als totalen Flop abgeschrieben.
Richtig. Und wissen Sie, wie Sie die Stimmung im Publikum irgendwie gerettet haben?
Platzeck und Günther Jauch standen auf der Bühne und haben sich gegenseitig ihre langen Unterhosen gezeigt. Ja, genau. Eine super lustige Szene, aber die verdeckt eben auch die enorme Fallhöhe damals.
Die Finanzen standen nämlich auf Messerschneide, richtig?
Absolut. Bei nur 1 Million Besuchern wäre die BUGA ein finanzieller Ruin für Potsdam gewesen.
Aber es kamen ja am Ende unfassbare 2,6 Millionen Menschen.
Ein totaler Triumph, der aber ohne zwei Faktoren völlig unmöglich gewesen wäre.
Welche waren das?
Zum einen die Bürgerinitiativen, die plötzlich an das Projekt glaubten, und zum anderen die harte Arbeit im Verborgenen.
Da stoßen wir ja auf einen Namen, der in den Quellen immer wieder auftaucht. Klaus Eichler aus dem Bauministerium.
Oh ja, der Mann. Ein absoluter Schlüsselfaktor.
Der muss ja quasi bürokratische Magie gewirkt haben, also um das Projekt vor der Insolvenz zu bewahren.
Das kann man wohl sagen. Er hat das System wirklich von innen heraus dechiffriert.
Wie genau? Er hat wohl Fördertöpfe angezapft, an die sonst niemand gedacht hätte, oder?
Genau. Wenn der direkte Weg versperrt war, hat er Fördertöpfe für Brachflächensanierung klug mit Mitteln für Stadtentwicklung kombiniert.
Er hat also Gelder umgewidmet, die eigentlich rein für die Beseitigung militärischer Altlasten gedacht waren.
Exakt. So konnte dann damit die grundlegende Infrastruktur der Parklandschaften finanziert werden. Er fand quasi die Schlupflöcher im Förderdschungel, die das Überleben des Projekts gesichert haben.
Aber mal ehrlich, wenn wir uns vergleichbare Mega-Events in anderen Städten ansehen, bleibt da nach dem großen Fest nicht oft nur ein gigantischer Schuldenberg?
Das ist eine sehr berechtigte Frage.
Also hinterlassen solche Kraftakte am Ende nicht einfach nur teure Bauruinen, die Steuerzahler jahrzehntelang belasten?
Die Quellen zeichnen da ein sehr ambivalentes Bild. Einerseits gibt es nachhaltige, unbestreitbare Gewinne.
Zum Beispiel?
Die Freundschaftsinsel wurde zu einem echten Schmuckstück revitalisiert und die historische Lenésche Feldflur wurde wiederhergestellt.
Das sind ja bleibende Werte, die Lebensqualität in Potsdam bis heute wirklich prägen.
Genau. Auf der anderen Seite gibt Platzek selbst aber unumwunden zu, dass da auch Fehler passiert sind.
Ja, den umgestalteten Lustgarten empfand er ja im Nachhinein als viel zu puritanisch und kalt.
Richtig. Und dann ist da noch der sprichwörtliche Elefant im Raum. Die Biosphäre.
Ah, die ehemalige Blumenhalle, ja. Die kenne ich auch noch.
Genau. Und die ist den Potsdamern zwar absolut ans Herz gewachsen, aber sie frisst ein riesiges Loch in den heutigen städtischen Haushalt.
Oh, okay. Das heißt, sie kostet einfach Unmengen an Unterhalt.
Richtig. Sie ist ein schwerer finanzieller Ballast, der eben zeigt, dass solche mutigen Investitionen auch sehr lange Schatten werfen können.
Das heißt, es ist also wirklich ein permanentes Abwägen zwischen dem psychologischen Wert eines solchen Befreiungsschlags und der harten, langfristigen finanziellen Realität.
Ganz genau. Und das führt uns zu einer viel tieferen Überlegung, die Sie sich heute mal durch den Kopf gehen lassen können.
Schießen Sie los.
Wir haben ja gesehen, wie Potsdam diesen Kraftakt aus tiefster Verzweiflung herausgestemmt hat. Müssen Städte vielleicht erst den absoluten schmerzhaften Tiefpunkt erreichen, also den kompletten Bankrott und die totale Resignation, bevor sie überhaupt den Mut und die radikale Risikobereitschaft aufbringen, sich völlig neu zu erfinden?
Das war eine weitere Folge von Snacks, dem Snackable-Podcast, produziert von Ström New Audio Culture. Schauen Sie gerne in die Shownotes für weitere Infos zu unserem Thema. Bis zur nächsten Folge.